Entscheidungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir haben vier Themen. Wahldebakel für Bürgerliche gestern. Indiskretionuntersuchungen aus dem Bundesrat sind abgeschlossen. Ist alles klar jetzt? Geiselbefreiung durch die Hamas, ist das möglich? Und unter welchen Bedingungen? Und der Trump bezeichnet seine politischen Gegner als ungeziffert. Diese Sprache kennt man doch. Muss man das ernst nehmen? Über das wollen wir reden. Wahldebakel für die Bürgerlichen gestern. Du, ich habe vergessen. Was hast du letzte Woche gesagt, wie die Wahlen ausgehen, da die Ständeratswahlen, Markus?
Was habe ich öffentlich gesagt? Ich habe gesagt, der Rutz gewinnt, kann man nicht vorstellen.
Doch, das hast du gesagt. Erstens hast du das gesagt.
Öffentlich muss man das sagen, aber es war klar, dass das knapp wird. Sagen wir es so.
A, ist es nicht knapp geworden, B, ist es nicht klar gewesen. Aber du hast noch alle gesagt, die Moser wählen, sind alle selber schuld.
Ja, natürlich, das
genau.
Ist aber etwas anderes.
209'000 Schuldige in diesem Kanton, oder?
Ja, also würde ich sagen, von den 209'000 sind natürlich die Mehrheit Linke. Und für die ist es natürlich sehr gut gewesen, weil ich ja angesprochen habe, sind einfach Bürgerliche. Und wenn man die Zahlen anschaut, dann ist es so, dass eigentlich SVP und FDP die gut gehabt. Ich glaube, praktisch alle Freisinnigen haben für den Rutz gestimmt, weil, muss man schauen, der Rutz hat 43% von der Stimmen gemacht. FDP und SVP kommen zusammen beim Wähleranteil auf 39,9% jetzt. Das heisst, also jeder freisinnige Wähler hat mehr oder weniger klar Rutz gewählt. Wer nicht so gewählt hat, wie er hätte sollen, ist Mitte. Aber da sind wir nicht so überrascht.
Also gut, aber das war ja genau die Strategie gewesen. Du und andere haben immer gesagt, die Moser, das ist ein Linke, das ist ein Linke. Und indem ich einfach alle, die nicht in der SVP sind, als Linke bezeichnet haben, haben ihr, würde ich das halt sagen, weil du hast dann einen Chor eingestimmt, bist vielleicht noch fast analytisch gewesen mit dem Ganzen, habt ihr dafür eigentlich den Wahlsieg von der Tiana Angelina Moser gesorgt, wo 50'000 Stimmen Vorsprung. Das ist nicht ein Sieg, das ist ein Klatschen gewesen.
Ja gut, aber ist klar, also die ganze Linke hat einfach für sie gestimmt. Dann sag's noch einmal, ist ganz einfach. Die Leute, die ich ansprechen und das sind die freisinnigen Wähler, weil der Nebelspalt sich sehr stark als Wirtschaftsliberale anschaut, die haben wir offensichtlich erreicht und können überzeugen. Mitte haben wir nicht können überzeugen, aber an die haben wir uns auch nicht gewendet. Noch einmal, der Gregor Rutz hat praktisch alle Stimmen von der SVP bekommen und alle von der FDP. Es hat gefehlt an der Mitte. Und der Rest sind Grüne, Kommunisten, Sozialdemokraten. Es sind die Linken, die Diana Moser gewählt haben. Die GLB hat 12% Wähleranteil im Kanton Zürich. Also du siehst, sie ist eindeutig eine Kandidatin von der Linken.
Nein, sie ist eine Kandidatin von Mitte bis links. Und die Freisinnigen, die mal die staatstragende Partei waren, haben auch wieder verloren. Sie haben jetzt keinen Ständerat mehr. Sie haben immer einen Ständerat oder fast immer einen gehabt. Die SVP hat immer verloren, vom Blocher über den Maurer, über den Köppel, den Vogt. Die haben alle immer wieder verloren. Und sie haben einfach wieder falsch pokert, indem sie so einen Hardliner, einen selbst erklärten Hardliner, wie der Herr Rutz genommen haben und nicht irgendeine starke freisinnige Kandidatin. Der Rutz, der so peinlicherweise in einem Werbespot mit einer Motorsäge hat wollen, den Staat auf die richtige Linie bringen. Das ist einfach eine verfehlte Strategie. Und du, ich würde es dich bezeichnen, der Rutz sagt, er ist ein Hardliner bei der SVP, du bist ein Hardliner innerhalb von der FDP. Das ist eine falsche Strategie. Ja, wenn die beiden zusammengehen.
Hardliner tue ich total zurückweisen. Das ist ein primitives Schimpfwort von linken Journalisten.
Aber er hat es ja gesagt.
Ja, das ist mir gleich, was er selber dass ich sage. Ich
aber es nicht von linken Journalisten.
Ich bin kein Hardliner, sondern ich habe einfach recht. Das ist viel, viel wichtiger.
Ja, damit hast du unterstrichen, dass du ein Hardliner bist.
Nein,
überhaupt
nicht. Ein Rechthaber. Nein, du bist ein Hardliner.
Nein.
Gut. Zurück zu der FDP. Erstens, bei der FDP würde ich auch sagen, wahrscheinlich die falsche Kandidatin gewählt. Und das hat man geahnt, man hat gewusst, sie ist zu wenig bekannt, sie kommt nicht so wahnsinnig gut an. Letztlich ist es ganz klar, der Beat Walti hätte müssen antreten. Ich finde es nicht nachvollziehbar, dass er das nicht gemacht hätte. Dann wäre er wahrscheinlich gewählt worden, weil bei der SVP ist man ja gar nicht so sicher, ob sie wirklich in den Ständerat wollen. Weil letztlich, du hast vor allem die Kandidaten aufgezählt und es sind alles Kandidaten gewesen, die total profiliert Parteilinien vertreten, auf eine Art, die ab und zu eine Bürgerliche vor den Kopf gestossen hat. Schau, Ich bin absolut überzeugt, Christoph Blocher hätte eigentlich so nicht so wahnsinnig gern, wenn SVP-Vertreter in den Ständerat kommen, weil die alle dann schaurig stark eingemietet werden. Und das ist eigentlich nicht seine Auffassung von Politik. Er ist der Meinung, es braucht eine starke, klare, bürgerliche, rechtsliberale Kraft. Und da brauchen wir gar nicht so irgendwie aufgeweichte Ständeräte. Von dem her glaube ich, der Gregor Rutz ist jetzt auch in dieser Tradition gestanden. Der hätte gar nicht unbedingt wollen.
Na gut, also das ist ein bisschen grotesk. Jetzt ist es noch die viertstärkste Partei im Ständerat. Man weiss, man muss beide Räte haben, das nützt auch nichts. Wenn man nur im Nationalrat zusammen mit der FDP fast schon die Mehrheit hat. Die NZZ hat auf der Titelseite geschrieben, er ist der Vertreter gewesen, der Gregor Rutz, von der Anti-Freizügigkeits-Personenpartei SVP. Und man will eben in Zürich jemanden, der eben Sachen EU offen ist, also wäre dann eben der Josic und Frau Moser, während die ewigen Nein sagen, zu denen du erzählst, die will man in Zürich nicht.
Ja gut, das würde ich sagen, da hat der NZZ einen Fehler gemacht, das stimmt nicht. Wenn das so gewesen wäre, dann hätten alle die Freisinnigen sicher nicht Rutz gewählt. Aber der Gregor Rutz steht für ganz viele andere Sachen. 90% von den Sachen, die der Gregor Rutz vertritt, vertritt auch der Freisinn, sofern er freisinnig ist. Das ist ein Blödsinn und das ist typisch, wo eigentlich eher die linken Medien immer gemacht haben, dass man den Gegensatz zwischen der SVP und der FDP immer überhöht und sagt, das ist das Wichtigste überhaupt. Und alle anderen Fragen, die eben 90% von der Politik betreffen, weggespielt.
Also sagen wir mal, wann zügelst du eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage.
Bezirk Horgen, wie auch auf der anderen Seeseite, sind für Moser gewesen und gegen Rutz. Und du hast gesagt, in diesem Umfeld willst du dich nicht mehr begeben und nicht mehr sein. Also es gibt eigentlich für dich nur noch einen Ort im Kanton Zürich, wenn du in dem bleiben
willst. Welcher ist der?
Wetzikon.
Wetzikon? Nein, ja. Das würde ich nicht. Nein, wenn schon, muss man den Kanton verlassen, weil die ganze Finanzpolitik, die unter anderem Ernst Stocker, SVP, auch zu verantworten hat, nicht so wahnsinnig lustig ist. Die Steuern müssen runter, so schnell wie möglich. Nein, schau, es ist ganz klar. Die FDP ist jetzt bei 12% im Kanton Zürich.
Hat er mal 19%?
Das darf nicht so weitergehen. Sie müssen wieder auf 15 kommen. Dann müssen wir auch die Diskussionen nicht mehr führen, wer da Ständerat wird oder nicht. Und man wird wieder eine 15%-Partei, wenn man wieder rechtsliberal wird. Und das muss die FDP jetzt endlich entscheiden. Sind wir eine linksliberale MeToo-Partei oder sind wir ein rechtsliberales Original?
Ich glaube, das ist genau falsch. Wenn man einfach das Beiboot ist von der SVP, der Juniorpartner von der SVP, wenn man sich nicht klar distanziert von der SVP,
Wieso denn nicht von der Linken? Wieso denn nicht von der Linken distanzieren? Hey. Das ist für eine bürgerliche Partei viel wichtiger.
Nein, aber sie sind ja zusammen, die könnten in der Richtung mit. Und das wäre wahrscheinlich viel erfolgsversprechend, weil die Mitte ist ja der grosse Sieger von gestern. Wir haben noch gar nicht über die anderen Kantone geredet. SVP-Niederlage im Aargau, in Solothurn, in Schaffhausen. Das ist ein Debakel auf der ganzen Linie. Und die Mitte ist plötzlich die ganz grosse Partei im Ständerat. 15 Sitze, also ein Drittel von allen ist bei der Mitte. Also der Gary Pfister, der hat da einen grossen Tag gehabt, oder?
Ja, muss schauen, jetzt ist er wahrscheinlich bald dran, seine Pläne zu machen für den Bundesrat. Jetzt ist die Gelegenheit. Sie müssen jetzt antreten, Mitte. Sie werden sich nicht getrauen, aber sie müssen eigentlich. Sie haben jetzt eine klare Mehrheit in der Bundesversammlung. Sie müssen jetzt in der Dezemberwahl auch sagen, ja, jetzt greifen wir die FDP an. Er hat das ausgeschlossen. Er hat ja gesagt, wir machen das nicht, amtierende Bundesräte. Aber die Zeit wird nie mehr so gut sein für den Gerhard Pfister und nie mehr so gut für die Mitte. Weil im Gegensatz zu dir, glaube ich, die Mitte ist ein Eintagsflüge schon 4 Jahre.
Eintagsflüge?
Ja, Entschuldigung, also im Kanton...
Das hast du bei den Grünen gesagt.
Ja, sicher. Yes, ja. Und habe ich recht bekommen?
Nein.
Wo
ja.
sind die Grünen jetzt bitte? Wo? Sag mal, wie viel Prozent
haben sie? 9%.
Wie viel Prozent? Wie viele Ständeräte?
9.
3 kleine Ständeräte.
Ja, und wie viel hat die SVP? Jetzt hast du gerade
62 Nationalräte. Ist aber, das etwas oder nicht? Ich habe vorher gesagt, Ständerat ist für die SVP nicht so erstrebenswert, solange sie in der Opposition sind. Hat übrigens
sie sind in der Opposition?
Ja, natürlich. Ist auch sehr lang im Ständerat sehr schwach vertreten gewesen.
Aber Moment mal, wie geht das? Man ist in der Opposition, beharrt aber auf 2 Bundesräte.
Das ist absolut richtig. In der Schweiz war auch die SP immer im Bundesrat gewesen, wo sie immer noch Opposition war, wo sie noch die einfachen Leute vertreten hat, sind sie im Bundesrat gewesen. Du musst nicht den Kopf schütteln, das ist ein historischer Fakt.
Nein, aber
du musst bitte widerlegen. Du musst widerlegen. Wann ist die SP im Bundesrat gekommen?
Ja, in den 1943.
Also, sind sie immer in Opposition gewesen und trotzdem im Bundesrat.
Nein.
So funktioniert das System in der Schweiz.
Wie hast du eigentlich gestern, um da auf den Wahlkampf nochmal zurückzukommen, gestern eigentlich die Reaktion von Gregor Rutz gefunden, der gesagt hat, ja, das ist einfach, weil ich auf der Landschaft geschafft, ist man nicht so viel mobilisieren. Und wir haben dort irgendwie das nicht können machen, hat das von sich weggeschoben. Heute hat der Tagi auf Seite 1 geschrieben, weit und breit kennst Stadt-Land-Graben. Das heisst, sie ist eben die Stimmbeteiligung gleich hoch gewesen, fast wie der Stadt. Und der Gregor Rutz hätte auch nicht gewonnen, wenn man sogar Zürich als Stadt rausgenommen hätte. Also das ist doch einfach der Schutzbehauptung. Er ist einfach ein unsympathischer, ungeeigneter Kandidat gewesen. Und dass die SVP nach so vielen Jahren nicht einmal einen bringt, der das schafft, das spricht nicht für die Partei.
Aber Roger, du übertreibst jetzt völlig. Noch einmal. Er hat 43% von der Stimmen gemacht. Es haben mal so
50'000 weniger.
Nein, musst du jetzt mal Prozent anschauen. Ja. Er hat 43% gemacht. 7% haben ihm gefehlt. 8% ist der Wähleranteil von der Mitte. Er hat einfach diese Stimmen nicht bekommen. Und das ist logisch, weil die Mitte, warum sollen die jetzt einen SVP-Kandidat unterstützen?
Es ist nicht nur Mitte, es sind auch die FDP-Frauen.
Das sind 3-4 Frauen, die das Zettel unterschrieben haben.
Sagst du immer?
Ja, es ist offensichtlich, woher hat er denn sonst die Stimmen? Von den Grünen oder von der SP? Von wem hat er denn die anderen Stimmen? Ja, die SVP hat 27,4%. Er macht 43,4%. Woher sind denn die Stimmen gekommen?
Ja, gut.
Das ist Freisinn, kann nicht anders sein.
Aber trotzdem, es war ein völlig hoffnungsloses Unternehmen. Er hat einen Vorsprung gehabt von 50'000 Stimmen auf Frau Moser nach dem ersten Wahlgang. Jetzt hat er einen Rückstand von 100'000.
Ja, aber das zeigt ja, wie schlimm das ist. Das zeigt ja, wie schlimm das ist für den Kanton Zürich, weil die Linken haben jetzt 2 Ständeräte gewählt.
Sagst
und
du?
Ist offensichtlich. Nein. Du hast es selber gesagt, Frau Moser hat irgendwie 100'000 Stimmen gemacht. Nur dank der SP und den Grünen, dem Massenheer, haben sie jetzt können gewinnen.
Ja,
sie ist eine SP-Kandidatin, sie ist eine SP-Ständerätin, sie ist denen abhängig von denen abhängig. Du wirst es noch sehen an ihrer Politik, sie wird wahrscheinlich immer so etwas stimmen, wie die SP das gerne hat.
Also gut, also das ist jetzt das alte Lied, es hat nicht funktioniert. Du musst jetzt einfach mit dem wirklich dich befassen, wo du dann willst, noch wohnen mit deiner Familie.
Das ist wirklich ganz hart. Das ist das grösste Problem. Aber wie gesagt, das ist der Kanton Zürich schon grundsätzliches Problem. Wir sind jetzt 50-50.
Aber in Aargau kannst du jetzt auch nicht gehen.
Wir sind 50-50.
Ja, Aargau ist noch vernünftig, aber
Steuern sind zu hoch im Aargau.
Okay, du schaust auf Zürich. Gut, reden wir über die parlamentarische Untersuchung über Indiskretionen im Bundesrat. Im Vordergrund ist natürlich vor allem eins gestanden, eine Rolle von Alain Berset. Rausgekommen ist praktisch nichts, weil die wichtigsten Dokumente sind gesperrt gewesen. Für mich ist das Ganze eine Farce. Das ist eine parlamentarische Farce, die sie da abgehalten haben. Wie war es für dich gewesen?
Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, ob es eine Farce ist. Das Problem ist ja, dass offensichtlich die privaten E-Mails nicht können eingesehen werden können. Und meiner Meinung nach, was ganz klar herausgekommen ist, ist, der Berset musste zurücktreten wegen dem, weil der Bundesrat ihm nicht mehr vertraut hat. Also, es hätte ihm eben niemand geglaubt. Und ich meine, hast du das gelesen, wie er sich dann gerechtfertigt hat und wie er behauptet hat, ja, wer könnte da die Indiskretionen gemacht haben? Ich meine, das ist ja, also, der hat schon faustdick geschwindelt, oder? Ich sage jetzt nicht gelogen, aber faustdick geschwindelt. Und auch, dass man sagt, ja, er hat gewusst, dass der andere Kontakt hat zum Herrn Walder, aber nicht gewusst, über was. Ja, über was haben denn die miteinander geredet? Über Basketball oder über Fußball? Es ist ja absurd.
Also gut, es ist lustig, wie die Medien darüber reagiert haben. Der Blick, der ja eigentlich Partei war im Ganzen, hat geschrieben, kein Beweis für Indiskretion aus Berset's Departement gefunden. Der Mark Walder, der dort eigentlich auf der einen Seite gestanden ist oder eben auf der anderen Seite, hat selber nicht Auskunft gegeben auf sein Recht, wo er sagt, man gar keine Quellen bekannt hat, bestanden, hat also die Untersuchung eigentlich behindert. Anders die NZZ, Vertrauen gegen den Alain Berset ist weg und Sonntagszeitung gestern, niemand traute ihm mehr. Aber ich frage mich, ich glaube, der Berset hat wirklich Angst gehabt, es kommt schaurig viel raus. Wenn er gewusst hätte, dass so wenig rauskommt, wäre er dann gleich zurückgetreten? Ich glaube eher nicht. Der hat da eigentlich die ganze Untersuchung ein bisschen überschätzt.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass im Bundesrat selber ist es so klar gewesen, dass alle anderen 6 gesagt haben, du, mir vertrauen dir überhaupt nicht mehr, dass er gemerkt hat, meine Situation ist unhaltbar. Und ich glaube, er hat das genau gemerkt vor einem Jahr, wo er gern Finanzminister geworden wäre und er chancenlos war, dass nicht einmal richtig erwogen worden ist und so weiter, obwohl er der Amtsälteste war. Nein, ich glaube, er hat wirklich gewusst, ich muss aufgeben, weil ich kann in dieser Regierung nicht mehr bestehen. Kann sein, dass das eine Rolle gespielt hat, auch noch, dass er das Gefühl hat, es kommt noch mehr raus, weil er weiss ja genau, was geworden ist. Kann schon sein, aber ich glaube, letztlich ist es, schau mal, wenn du in einem Gremium bist, wie der Bundesrat, und du merkst, dass die Leute dir einfach nicht mehr vertrauen, dann kannst du nicht mehr arbeiten.
Aber dann frage ich dich doch, Markus, Wie ist denn die Faszination von dir zum Alain Berset in letzter Zeit zu erklären? Du schreibst über ihn. Das ist eine grosse Figur, vielleicht ein bisschen zu farbig etc. Aber eigentlich bewunderst du so einen, den du jetzt vorher so anders beschrieben hast.
Nein, ich bewundere nicht, aber ich finde, dass er wirklich eine von den interessanten Persönlichkeiten ist, die wir noch in der Schweizer Politik haben. Und anders als viele andere Journalisten bin ich der Meinung, wir müssen ein bisschen Leute, die farbig sind und speziell sind und ein bisschen stark sind, die sollte man eigentlich eher auch als das ein bisschen beschreiben und vielleicht auch ein bisschen feiern. Weil für uns Journalisten soll die Politik schaurig langweilig werden, wenn wir nur noch Duckmäuser und Buchhalter und Kleinmenschen haben. Ich finde, bei Alain Berset inhaltlich finde ich, hat er gar nichts standgebracht, finde ich ihn nicht gut. Er hat meiner Meinung nach eigentlich eine riesen Chance auch vergeben, weil er hätte ein Schröder werden können. Er hätte ein Schröder werden in diesem Land. Er hätte so eine unglaublich starke Stellung in seiner Partei oder auch in der Bevölkerung. Er hat nichts daraus gemacht. Keine einzige Reform, die seiner eigenen Klientel ein bisschen wehtan hätte, hat er nicht gemacht und hat sich schon sehr ruhig nur mit sich selber beschäftigt.
Ja, aber jetzt hat er nichts erreicht und charakterlich ist er fragwürdig. Wieso findest du ihn dann trotzdem gut? Das geht doch nicht
auf, Markus. Ich finde ihn gut.
Doch.
Ich finde ihn nicht gut. Vor allem politisch finde ich ihn
aber
nicht gut.
Aber du bist fasziniert von ihm.
Ich finde, das ist ein interessanter Typ, weil der kann gut reden, der ist lustig, der hat eine gewisse Selbstironie, der ist auch eine starke Persönlichkeit, der windet es nicht einfach weg. Ich meine, wenn du schaust, die Krise, die er überstanden hat, alle selbst verschuldet, aber ich meine schon mit einer unglaublichen Kaltblütigkeit durchgestanden, das musst du dann nochmal können. Und ehrlich, also wenn man die anderen Bundesräte anschaut, hat man nicht solche Persönlichkeiten und das muss man durchaus
aber
auch
anerkennen. Aber wenn du das erklärst, dass es spannend ist für Journalisten, das finde ich also völlig
Nein, es ist auch wichtig für die Regierung und ich finde, das habe ich übrigens auch ausgeführt, ich finde bei Corona, obwohl ich dort mit ganz vielen Sachen nicht einverstanden war, ist es trotzdem wichtig, dass wir einen hatten, der das wirklich übernommen hat und sehr viel Macht an sich gerissen hat, Verantwortung übernommen hat. Ich finde, das hat er nicht schlecht gemacht.
Also, ganz ein anderes Thema. Krieg um Gaza ist jetzt im Moment die Frage, ob die Verhandlungen um Geiselbefreiungen zu einem Resultat führen. Der Netanyahu und seine Regierung ist unter Druck von Angehörigen der Geiseln, also etwas muss passieren. Man will möglichst viel rausholen, möglichst viel Geiseln aufs Mal, möglichst eine kurze Waffenruhe, damit sich Hamas dort nicht formieren kann. Das beschäftigt mich sehr, das Thema. Dich auch?
Ja, wobei ich, ehrlich gesagt, ich bin da nicht so zuversichtlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Hamas da nachgibt, ohne dass es Konzessionen einhandelt, die eigentlich Israel schafft. Weil sonst gehen sie ja nicht nach. Ich kann mir nicht vorstellen, meine Humanitäre haben die noch nie gedacht. Das ist denen scheißegal, auf Deutsch gesagt. Also von dem her bin ich nicht so ein Fan von diesen Verhandlungen. Ich habe ein sehr starkes Gefühl, dass die Amerikaner wahnsinnig Druck machen, dass die Israelis irgendwo nachgehen, damit sie die Geiseln zurückgeben
können. Vor allem ihre amerikanischen Geiseln.
Genau, das kommt dazu. Also ich glaube, es ist total hart, aber ich glaube, solange Israel da so wahnsinnig Rücksicht muss nehmen auf Amerika, können sie eigentlich Hamas nicht vollkommen zerstören. Und das ist meiner Meinung nach viel, viel wichtiger.
Also jetzt eine ganz heikle Frage. Und ich habe eben auch mich versucht, in die Rolle als älteren Teil hineinzuversetzen, wo jemand, sagen wir, eine Tochter dort entführt worden ist. Dann möchte ich dich fragen, es ist jetzt heikel, Markus, was wäre es für dich schlimmer, wenn deine 20-jährige Tochter, die an diesem Festival da war, wenn sie getötet worden wäre oder wenn sie jetzt eine Geisel wäre, wo du nicht weisst, wie sie das überlebt hat, hat sie das überlebt, kommt sie je wieder raus? Was meinst du, wie reagiert man da? Wie würdest du als älterer Teil da reagieren?
Da hast du dir aber sicher auch lange müssen überlegen, weil ich, also Winter kann man gar nicht beantworten.
Ja, mal, aber
weil, wenn die Tochter tot ist, das ist das Schlimmste, was sowieso passieren kann. Und das andere ist genauso schlimm. Und dort hast du noch das Gift von der Hoffnung. Du hast immer noch Hoffnung, dass es dann gleich noch gut kommt.
Kannst du nicht abschliessen?
Kannst nie abschliessen. Das ist auch ganz brutal. Und ich finde, es ist völlig klar, dass die Familien in Israel alles machen. Dass die Geiseln freikommen, dass sie ihre Regierung unter Druck setzen, dass sie Amerika unter Druck setzen. Das verstehe ich alles, finde ich alles richtig. Aber gleichzeitig ist das immer, das ist so ein schlimmes Dilemma, eine Regierung sollte nicht nachgeben, diesen Erpressungen, weil Ja, es führt einfach zu neuen Erpressungen.
Aber es bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig. Das zeigt ja die unglaubliche Schwierigkeit, die unbegreifliche Situation, wo dann vor allem eben die Angehörigen dort sind. Und ich hoffe natürlich, auch wenn nur ein Teil von der Geisel rauskommt, wenn es Frauen und Kinder sind, dass das passiert, dass das kommt und dass auf die Art und Weise wenigstens dort das Problem ein bisschen weniger gross ist. Aber jetzt wollen wir mal schauen, was da rauskommt. Sinwar, der oberste Chef von der Hamas, der ist irgendwo in einem Tunnel im Süden vom Gazastreifen. Man weiss, er ist nicht rational in seinen Handlungen. Man weiss nicht, wie er reagiert. Und solange der Deal nicht durch ist, ist er eben nicht durch.
Wobei, ich weiss nicht, ob man das sagen kann. Weisst du, ob der nicht rational ist? Ich finde aus Sicht von der Hamas, ich weiss nicht, dass da müssen sie ja eigentlich rausholen, dass der Krieg aufhört. Sonst würde ich als Hamas die Geiseln nicht freigeben. Also, ich meine, was haben sie davon? Sie wissen ja sowieso, dass Israel sie zerstören wird.
Nein, sie haben also dann vielleicht, ja, sie nur einen Teil von der Geiseln, nur 50 wahrscheinlich auch noch die vielen oder die 30 thailändischen Gastarbeiter, die sie da auch noch als Geiseln genommen haben, sind dann vielleicht 80 oder 90. Aber dann sind immer noch mehr als 100 Geiseln dort. Also, das ist dann immer noch die Macht, die sie dann haben über Israel und das Verhalten von Israel, wenn sie über 100 Geiseln haben. Also etwas, was wir in einer heutigen Zeit an einem anderen Ort der Welt noch gar nie erlebt haben.
Genau, aber wobei ich habe das Gefühl, es ist viel wichtiger, dass man die Hintermännerstaaten unter Druck setzt, Iran vor allem, aber Katar, wo ja auch irgendwo involviert ist. Katar, glaube ich, spielt jetzt nicht so eine schlechte Rolle, weil sie natürlich Gleichbeziehungen mit Amerika nicht wollen, völlig fördern. Bei Iran finde ich, ja, da müssen die Amerikaner jetzt viel mehr Druck machen auf Iran und das macht Joe Biden nicht. Das ist eine riesen Enttäuschung. Er hat übrigens wieder 10 Milliarden freigegeben. Wieder 10 Milliarden Dollar, die Iran wieder kann beziehen kann. Diesen Accounts, die jetzt gespürt waren. Völlig unverständliche Politik von den Amerikanern.
Also ich habe etwas anderes, ist mir jetzt viel wichtiger. Es war ja eine Diskussion, warum ist man überhaupt in diese Kalamität hineingekommen. Bill Clinton hat vor kurzem gesagt, vor ein paar Jahren war es also, I killed myself to give the Palestinian a state. Der hat sich eingesetzt in den Verhandlungen und hat gesagt, ich bin ganz nah dran gewesen. Wir haben gesagt, ich komme Gaza über, ich komme 95% von der Westbank über, ich komme Ost-Jerusalem über als Hauptstadt und dann haben die Palästinenser gesagt, nein, das machen wir nicht. Und es war völlig eigentlich zerstört gewesen, wo er so fest sich eingesetzt hat. Und wenn dort der Arafat, der noch war, wenn der da zugestimmt hat, dann wären wir in einer ganz anderen Situation.
Absolut, aber es gibt ja ein ähnliches Zitat von Churchill, wie du vielleicht weißt. Der Churchill hat ja auch verhandeln mit den Arabern Anfang 20er Jahre. Das war ein ganz frühes Stadium gewesen und dann hat er mal erzählt, das war ganz verreckt gewesen. Mit Arabern hast du eigentlich nicht können verhandeln, du hast dich geeinigt an einem Tag und dann haben sie Kompromiss gemacht und so weiter und am nächsten Tag haben sie wieder gesagt, April, nochmal neu anfangen. Also Winston Churchill war ja auch nicht gerade ein Baby gewesen, was Verhandlungen betrifft, hat das auch nicht geschafft. Es ist, ich weiss auch nicht, ob das, keine Ahnung, mit der Geschichte zu tun hat von den Arabern, dass sie überhaupt nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwo einen Kompromiss machen müssen, weil man muss das schon immer wieder betonen und das habe ich einmal geschrieben. Ich meine, sie sind 600 Jahre unter türkischer Herrschaft gewesen. Die Araber sind 600 Jahre fremdbestimmt gewesen. Nachher ist der Westen gekommen, hat die Erste Weltkrieg gewonnen. Und erst dann sind sie überhaupt frei geworden. Sie sollten uns unglaublich dankbar sein. Und der Westen ist meiner Meinung nach viel zu nett eigentlich mit den Arabern. Weil, man muss schon mal sagen, seit 70 Jahren beschäftigen die uns mit ihrem Problem. Und eigentlich sollte man dort mal sagen, hey, jetzt langt es.
Also, gestern habe ich einen Doppelpunkt gemacht mit dem Patrick Frey, wo die Fragen auch behandelt worden sind, kann man immer noch ablösen. Bei unserem Podcast haben relativ viele Reaktionen bekommen, damit man auch andere Meinungen da bei uns am Radio hören kann. So, und jetzt reden wir noch über den Donald Trump.
Einfach saubere Stammdaten. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Einfach bereit sein für die digitale Transformation. Und einfach wieder Vertrauen in Daten gewinnen. Holen Sie sich perfekte Stammdaten in Ihr Unternehmen. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Der Donald Trump verschärft seine Rhetorik, er bezeichnet seine Gegner als Vermin, ungeziefer. Die werden genauso behandeln. Das ist jetzt die gleiche Wortwahl wie die von Hitler. Man entmenschlicht den Gegner zuerst verbal, bevor man ihn dann real ausschaltet. Der Hitler, du weißt, hat man am Anfang nicht ernst genommen, das war ein Fehler gewesen. Sollen wir jetzt den Trump ernst nehmen oder kann man einfach sagen, nein, das sagt er und das meint er nicht?
Ja gut, er ist ja schon mal 4 Jahre Präsident gewesen. Und soviel ich weiss, ist kein politischer Gegner irgendwie umgebracht.
Aber er hat gesagt, in dem zweiten Amtssieg gibt es Retribution. Gut. Es gibt Rache. Alle, wo meine Gegner gewesen sind, die werden weggeputzt. Und ich werde das Justizdepartement brauchen dazu, damit die alle weggeputzt werden. Nein, du hast das gehört, du hast das angehört. Und jetzt nehme ich Wunder, was sagt der Markus Somm, der sich ja in der Geschichte ein bisschen auskennt.
Der Markus Somm sagt dir, dass das völlig daneben ist, dass ich das schlimm finde, dass ich das jenseits finde, dass das eine von der ganz grossen Schwächen ist von Donald Trump. Aber es wird nichts daran ändern, dass er der härteste Herausforderer bleibt von Joe Biden, solange das so weiter ist.
Aber warum kommt er jetzt mit dem?
Weil er Aufmerksamkeit gern hat, weil er immer zuspitzt, weil er genau weiss, wie er die Medien kann triggern kann, weil er immer noch das gleiche Spiel spielt, wo die Mainstream-Medien in Amerika immer noch nicht durchschaut haben. Sie helfen ihm die ganze Zeit. Alles, was sie machen, auch du, du wirst leider in Amerika zu wenig beachtet, aber auch was du sagst, das hilft dem Trump alles.
Also und der Trump wird so hilft, aber Leute, die das
bei
sagen,
seinen Wähler, bei seinen...
Aber wie findest du das? Nein, wie findest du das? Dass ihm das hilft, wenn er so Sachen...
Demokraten
nein, und die Frage hast du mir noch nicht beantwortet.
Demokraten haben drei Jahre Zeit gehabt, eine überzeugende Präsidentschaft hinzulegen. Offensichtlich haben sie das nicht geschafft. Der Joe Biden liegt in allen Umfragen zurück. Da ist er selber schuld. Das ist nicht Donald Trump sein Problem, sondern Joe Biden sein Problem und das Problem der Demokraten. Wenn du jetzt auch siehst, wie die Demokraten fast in die Luft gesprengt werden wegen Hamas, dann siehst du, wie krank die Partei ist. Und das ist der Grund, warum Donald Trump nicht nötig oder möglich ist.
Aber die Antwort hast du mir noch nicht gegeben. Wenn er das sagt, das ist ungeziffert. Meine politischen Gegner sind ungeziffert und die muss man wegputzen. Nimmst du das ernst oder nimmst du das nicht ernst?
Das nehme ich nicht ernst. Das ist einfach der schlechte Geschmack von Donald Trump. Er hat gesagt, mal einmal, Medien sind alles Staatsfeind. Das ist auch historisch ein unglaublich belasteter Begriff. Das hat der Stalin ab und zu gesagt über seine Medien und das hat dann mal irgendeinmal Gulag geheissen. Das ist nicht zu erwarten beim Donald Trump. Wir haben ihn schon 4 Jahre erlebt. Es ist sehr viel Theater, es ist sehr viel Geschmacklosigkeit. Aber am Schluss des Tages ist Politik, und das ist das Traurige, besser gewesen, als was der Joe Biden gemacht hat.
Also das würde ich natürlich bestreiten. Aber warum hat er so viel Zustimmung in Amerika? Du bist in Amerika gewesen, du bist in Harvard gewesen, du hast dich um die Medien gekümmert. Dass einer, der sagt, politische Gegner sind ungeziffert. Ich werde die Verfassung von Amerika aufheben. Ich werde die Unabhängigkeit vom Justizdepartement aufheben. Dass einer heute so viel Zustimmung bekommt in Amerika.
Es geht um das, dass du in Amerika ein Establishment hast, das teilweise demokratisch ist, teilweise republikanisch. Und beide haben Sachen gemacht, die einen grossen Teil vom Volk, nicht unbedingt Mehrheit, aber doch einen grossen Teil vom Volk nicht haben wollen. Der Bush hat angefangen mit sehr vielen Kriegen, die man nicht hätte wollen. Der Obama hat angefangen mit sehr vielen anderen Politikern, die die Leute nicht haben wollen. Und der Joe Biden macht es jetzt weiter. Und der Grund, der Hass oder sagen wir das Ressentiment auf das Establishment ist in Amerika maximal. Und wenn du willst, das Establishment strafen als Wähler, da gibt es kein besseres Mittel als Trump wählen. Es ist der Mittelfinger, es ist der grösste Mittelfinger, wo du der Elite in Amerika kannst vorzeigen. Und wenn du schaust, was jetzt läuft an den Elite-Universitäten, wo Elite-Leute sind, da siehst du mal, wie weit weg die sind eigentlich von den normalen Vorstellungen von der Bevölkerung. Wir haben das in Europa ein bisschen auch, nicht so schlimm, aber ich glaube, das ist der Grund, warum der Trump wieder unglaublich attraktiv ist auf eine Art, die ich auch nie erwartet hätte. Ich muss das sagen. Nach dem 6. Januar bin ich überzeugt gewesen, der ist tot. Der wird sich nie mehr erholen. Das ist unmöglich. Und jetzt liegt der in den Umfragen sogar vor dem Joe Biden. Hätte ich auch nie erwartet. Und auch alle Leute, die ich gut kenne, auch Konservative in Amerika, haben das auch nicht erwartet. Aber es hat wirklich zu tun. Ich meine, der Joe Biden hat viele Sachen gemacht, die die Leute halt nicht wollen.
Also Joe Biden hat sehr viel gemacht, was sie wollen. Die Wirtschaft ist gut, die Arbeitslosigkeit ist tief, Infrastruktur ist da. Das Einzige, was nicht ändern kann, ist sein Alter. Er ist 81, heute übrigens Geburtstag. Joe, happy birthday. 81 ist nicht so toll, wenn man nochmal Präsident wird, ich weiss das. Aber ich glaube, wenn einer im Wahlkampf sagt, die politischen Gegner sind ungeziefert, dann ist die amerikanische Demokratie in Gefahr. Und ich nehme es ernst. Du sagst, du nimmst es nicht ernst.
Ich nehme es ernst. Die Demokratie ist in Gefahr wegen der Demokraten. Die Demokraten haben Sachen sich geleistet in den letzten Jahren im Kampf gegen Trump, die grauenhaft sind. Nein, die ganze Politisierung von der Justiz, auch dass sie die ganze Zensurierung von den Medien, die ganze Homogenisierung, die du hast, überall in der Verwaltung, in den Medien, in den Akademien und so weiter. Roger, so wie du jetzt siehst, kannst du es dir gar nicht erklären. So musst du immer sagen, oh, das sind alles Idioten.
Und
so
ich habe Angst um die amerikanische Demokratie. Und die Angst, glaube ich, muss man halt eben ernst nehmen, wenn man ihn auch auf eine Art und Weise ernst nehmen. Und der ist so von Hass getrieben. Der ist von Hass getrieben. Es geht nur immer um seine Person. Und wenn er sagt, alle unsere Gegner oder meine Gegner, die müssen niedergemacht werden, ehemalige Generalstabschef sogar, der muss hingerichtet werden und so weiter. Ich nehme ernst, du nimmst es nicht ernst. Ich hoffe, dass der Test nie kommt, dass wir schauen müssen, wer da recht hat.
Er wird kommen, der Test, da kannst du sicher sein.
Nein, also das heisst, er würde gewählt. Nein,
ich bin ziemlich sicher, er würde gewählt. Meine jetzige Prognose, aber du kannst ja froh sein, meine Prognose aus deiner Sicht stimmt ja nie. Deshalb kannst du dich jetzt zurücklehnen.
Aber dann noch die letzte Frage, kurz. Unter diesen Umständen, Biden gegen Trump, und du wärst Amerikaner, wem würdest du die Stimme geben?
Nie Joe Biden. Nie Joe Biden. Joe Biden ist eine Gefahr.
Nein, aber es ist eine Antwort.
Ist wirklich Gefahr für die Demokratie. Ja. Den würde ich nie wählen. Den finde ich viel gefährlicher.
Würdest du den Trump wählen?
Ja, auf jeden Fall. Nie den Joe Biden.
Okay, das wollen wir einfach das zu Protokoll nehmen. Okay, das war unsere heutige Sendung.
Und du, was wählst denn du?
Ja, sicher nicht den Trump.
Ah, gut. Also, das wollen wir auch
Protokoll. Das nehmen wir.
Gut,
ist gut. Unter keinen Umständen. Weil das ist für mich der gefährlichste amerikanische Politiker in der ganzen glorreichen amerikanischen Geschichte. Okay, am Mittwoch gibt es wieder Talk Radio. Ab der 10. Dort reden wir weiter mit Experten über das, was sich Israel und Gaza im Moment dort abspielt. Würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Jetzt alles Gute und einen ganz schönen Abend.
Radio 1 und Tonic. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.